Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler. Hallo.
Und Thorsten Martinsen. Hallo.
Wir haben wie immer zwei Alben für euch dabei. Und zuerst sprechen wir heute über Arakatak. Und zwar ist das neue Werk von Metropole Orchest. Finde ich auch einen guten Namen. Da sind wir also wieder im Jazz unterwegs. Und unser zweites Album bringt uns dann so ein bisschen mehr in den Punk- und Garage-Rock-Bereich, nämlich mit Chauncey. Und das Album heißt Trademark. Unser philosophisches Thema für heute wird sein das Ziehen von Grenzen, das Grenzenziehen, auch durchaus kontrovers diskutiert. Und für alle, die uns im Internet hören, gibt es anschließend noch einen Pilz Nummer 1 aus der Brauerei Sander. Und damit übergebe ich direkt an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Und der beginnt mit einem sehr besonderen Orchester, nämlich mit dem Metropole Orchest und dem Album Arakatak. Nun, das Metropole Orchest ist ein niederländisches Jazz-Klassik-Soundtrack-Pop, weiß ich nicht was, Orchester, das 1945 von Dolph van der Linden gegründet wurde. Es ist das größte Vollzeit-Ensemble seiner Art weltweit. Also es gibt auch kein anderes Ensemble, was sowas macht, weil das kombiniert nämlich eine gemeine und klassische Big Band mit einem kompletten Ensemble von klassischen Streichern und Holzbläsern eines Symphonieorchesters plus Piano. 50 MusikerInnen zählt das Orchester heute und es ist halt fester Bestandteil großer Festivals, zum Beispiel North Sea Festival, also North Sea Jazz Festival, arbeitet eng natürlich mit der niederländischen Film- und Fernsehindustrie zusammen. Man spielt bereits mit KünstlerInnen und jetzt geht's los. Al Jarreau, Celine Dion, Joe Cocker, Dionne Warwick, Shirley Bassey, Charles Aznavour, The Supremes, Tori Amos, Within Temptation, Elvis Costello, Ella Fitzgerald, Pat Metheny, Stan Getz, Dizzy Gillespie, Bill Evans und unfassbar vielen anderen KünstlerInnen zusammen. Also wirklich die Creme de la Creme.
Uiuiuiui.
Wirklich Wahnsinn, was da für Namen auftauchen. Nun, dieses Orchester wurde unlängst 80 Jahre alt und feiert das dann mit diesem Album. Also eben mit diesem Arakatak. Und es wurden eigens für dieses Album, also für dieses Orchester und für dieses Album, neue Instrumentalstücke geschrieben. Und zwar von 8 der Lieblingskomponisten des Orchesters, die eben im Auftrag des Orchesters Musik der Zukunft für dieses Album geschrieben haben. So sollte das Ganze, unter diesem Motto stand das Ganze. Nun, der Song selber, also der Arakatak selber, der Song kommt von Maurice Klipphus. Dann gibt es den Komponisten Vince Mendoza, wir haben Donny McCaslin, wir haben Miho Hasama, da kommen wir gleich noch drauf. Wir haben Tineke Postma, wir haben Mark Guyana, wir haben Achtung, Louis Cole und wir haben Shai Maestro. Den kennen wir doch, den Namen? Richtig, haben wir in diesem Jahr besprochen. Ja. Also auch ein alter Bekannter. Jedes Stück steht für die Zukunft des Orchesters und soll dessen Vielfalt von eben Jazz über Soundtrack bis hin zu experimentellen Arrangements zeigen. Eingespielt wurde das Ganze nämlich unter der Leitung einer der Komponistinnen, die für diese, ja, für dieses Orchester eins der Stücke geschrieben hat, und Arrangeurin und festen Gastdirigentin Miho Hasama. Die wurde in Tokio geboren, lebt aber mittlerweile in New York und die dirigiert das Ganze. Unter deren Leitung hat das Ganze stattgefunden. Das Ganze wurde im März 2026 veröffentlicht. Das ist doch mal wieder was Besonderes.
Auf jeden Fall. Da geht's los. Und man hört den Einfluss des Soundtracks auf jeden Fall, oder der Soundtrack-Erfahrung, denn ich finde, an ganz vielen Stellen klingt das nach Film. Also irgendwie, da kommen einem gleich irgendwie Szenen und Setups und Charaktere in den Sinn. Das fand ich eigentlich bei allen Songs beeindruckend, wie sehr sie Atmosphäre schaffen und wie sehr sie dann auch gerne Geschichten erzählen und das aber auf eine sehr progressive, jazzige Art und Weise, die gleichzeitig total gut hörbar ist. Also da ist ja wirklich alles drin, alles passiert. Dieses riesige Orchester zieht eigentlich an jeder Stelle irgendwie vom, vom Leim? Nee, wie sagt man? Zieht vom Riemen? Nee, ich weiß es nicht. Sie strengen sich an, sie geben sich Mühe und sind natürlich handwerklich ganz oben mit dabei. Ja, und so hat man von zeitgenössischem Jazz, avantgardistischen Big Band-Kram, dann eine Menge Klassik auch dabei, fand ich. Und auch Passagen, die dann einfach mal sehr auseinandergenommen, minimalistisch, nahezu irgendwie, ja, wie heißt es, dekonstruiert wirken. Als wenn sie ihre Einzelteile auseinandernehmen, um zu zeigen, wie es weitergeht. An ganz vielen Stellen total spannend. Und klingt deswegen auch gleichzeitig sehr erfahren und irgendwie total jung. Ja, also ein großes Mischmasch aus unheimlich coolen Sounds.
Unbedingt. Unbedingt. Also im Grunde genommen hören wir hier vollen orchestralen Jazz auf der einen Seite. Und dann wird das Ganze eben angereichert, unter anderem mit Einflüssen aus Pop und einem Hauch Klassik und natürlich Filmmusik, also Soundtrack. Und das alles klingt halt einfach auch verdammt gut. Die SolistInnen sind natürlich großartig, wie sollte es auch anders sein. Die Arrangements sind toll und die Kompositionen sind unterschiedlich genug, dass es nie langweilig wird. Muss man auch mal ehrlich sagen. Und dass es nie langweilig wird, das liegt natürlich auch am Zusammenspiel des Orchesters. Man fühlt sich sofort mitgenommen auf diese, ja doch, Reise durch Komposition zeitgenössischer Musik all möglicher Genres. Denn das ist ja das, was es ist. Es werden ja hier zeitgenössische Kompositionen gespielt. Welchem Genre man die am Ende auch immer zuordnen möchte, das spielt ja erstmal keine Rolle. Das sind ja aktuelle Kompositionen, die wir hier hören. Das ist ja nicht irgendwie was von früher, was irgendwie interpretiert wird oder so. Naja, und derer gibt es eben einige auf diesem Album. Und mal ist es eher ein Soundtrack, mal ist es eher Jazz, dann ist es eher wieder Fusion, dann ist es fast schon wieder Klassik. Und das ist halt so abwechslungsreich und so toll. Und es macht eben einen wahnsinnigen Spaß, diesem Orchester zuzuhören, weil ich habe das Gefühl, denen macht es auch wahnsinnig viel Spaß. Ja. Und dieser Spaß kommt einfach rüber. Wir sind ja, wer uns kennt, wir sind ja immer für übergreifende Genres und so, haben wir ja gerne. Und dieses Orchester verbindet das alles eben schon von sich aus heraus, ne? Also ohne, dass man was hinzutun muss, allein durch die Zusammensetzung ja schon. Ne? Also es ist ja alleine an sich schon aus sich heraus genreübergreifend, ohne dass die überhaupt erstmal einen Ton gespielt haben. Denn egal, was sie machen, diese Zusammensetzung gibt es ja sonst so nicht. Selbst wenn sie jetzt die vier Jahreszeiten spielen würden, dann würde es ja immer noch anders klingen als alles andere, weil die Big Band ja noch dazu kommt. Und umgekehrt natürlich genauso, wenn sie, keine Ahnung, Caravan spielen würden, dann würde es halt immer noch anders klingen, weil dieser Big Band eben das klassische oder ein Teil des klassischen Orchesters hinzugefügt wird. Das ist schon eine tolle Sache. Naja, auf jeden Fall macht es wahnsinnig Spaß, dem zuzuhören. Also ich bin begeistert, wie dieses Orchester den Raum füllt, was für einen eigenen Klang dieses Orchester hat. Das beglückt mich, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man nochmal sowas Neues hören kann, wo man denkt so, oh wow, das habe ich ja so noch nie gehört. Das ist ja eine Klangzusammensetzung, die kenne ich gar nicht. Das ist schön. Und das macht natürlich auch den Jazz wieder zu was Besonderem, weil was auch immer mit dieser speziellen Besetzung gespielt wird, das macht ja schon alleine der Gesamtklang, dass es besonders ist. Und das gefällt mir natürlich, das ist ja klar. Nun, man muss schon sagen, wenn man dieses Album hört, manchmal ist es dann auch wirklich avantgardistisch, manchmal klingt es auch wirklich ein bisschen nach neuer Musik oder sagen wir mal neue Musikig. So, dann eben auch manchmal wieder so ein bisschen jazzig, soundtrackig, bigbandig, alles so ein bisschen von jedem, da ist wirklich viel drin. Aber es macht einfach unendlich viel Spaß und es ist dieser besondere Sound, was dieses Album nicht nur zu einem guten Jubiläumsalbum macht, sondern zu etwas wirklich ganz Besonderem. Ich kenne das so nicht. Also ich habe das so noch nie gehört. Das ist eine tolle Sache. Ich bin begeistert. Also ich, dieses Album ist, wie schon erwähnt, im Entree in diesem Jahr erschienen, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme im Jahr 2026. Und deswegen wollen und dürfen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Ich zögere, weil es natürlich ein wahnsinnig tolles Album ist, was rennen sollte. Gleichzeitig weiß ich, das wird bei meinen Alben des Jahres trotzdem keine Rolle spielen. War nicht so mein Stil. Ich gebe ihm ein wahnsinnig schnelles Läuft.
Ja, ich gebe diesem Album natürlich ein wahnsinnig schnelles Rennt, weil da alles das drin ist, was ich liebe. Einfach. Das verbindet all die ganzen Sachen, die ich cool finde. Und deswegen gibt es ein Rennen von mir. Also, wir haben gehört, das Metropole Orchestra. Und zwar mit dem Album Arakatak. Und es gab ein Läuft von Jenny und ein Rennt von mir.
Und damit kommen wir wie so oft zu etwas ganz anderem. Wir kommen zu Chauncey. Dabei handelt es sich um eine US-amerikanische Band aus der Underground-Szene von Cincinnati, Ohio. Die sind noch unheimlich jung. Sie haben ihre erste Single im Jahr 2022 rausgebracht und ihr Debütalbum Community Chest kam dann 2023 raus. Wurde dadurch dann aber schnell zu einer festen Größe in ihrem Genre. Die Band bewegt sich so an der Schnittstelle von sehr kantigem Garage-Rock, Punk und Post-Punk. Es gibt hin und wieder mal so ein paar Hardcore-Anleihen. Und warum sie aber so relevant geworden sind in so kurzer Zeit, ist vor allem, dass sie so ungeschönt reflektieren, was in den USA gerade abgeht. Es gibt also ganz viel Gesellschaftskritik und vor allem ganz viel Kritik nicht nur an der aktuellen Regierung, sondern auch einfach am Status der Welt und ganz besonders auch in ihrer Region, dem sogenannten Rust Belt. Sei es ökonomische Probleme, seien es ökologische Probleme, die Absurditäten der modernen Arbeitswelt, die Monotonie und die schlechten Entscheidungen zum Teil in diesem Bereich. Da bleibt auf jeden Fall nichts stehen. Und das Ganze bekommt so eine sehr energiereiche, wie man schon dem Genre irgendwie ablesen kann, ne? Dem Punk innewohnende Ästhetik, die dem Ganzen die ausreichende Energie gibt. Ja, Thorsten, mal wieder Punk.
Ja, und eine Band, die dieses Genre erfreulicherweise gar nicht mal so ernst nehmen und die diesen Punk um einiges an Ideen erweitern. Das finde ich schon mal erstmal großartig. Und diese Ideen, ja, die werden ja oft sogar in einem Song verdichtet. Ne? Und das führt dann recht untypisch für den Punk zu einem Maß an Komplexität, das ist schon bemerkenswert. Das wird dann ganz besonders, wenn man sich die Gitarren anhört, so ein bisschen deutlicher, die so zwischen diesem verzerrten Geschrabbel so und diesen Ausbrüchen auf der einen und fragilen melodischen Fragmenten auf der anderen Seite hin und her changiert, während der Bass hier eben das dringend notwendige Gegengewicht bildet und die Songs davor bewahrt, dass sie bei dem ganzen Durcheinander, was da herrscht, zusammenbrechen. Denn das ist natürlich ein sehr konstruiertes Durcheinander. Und das ist natürlich toll. Ne? Also diese Songs scheinen ja immer so fragil zu sein, wie so ein besoffener Seemann hin und her zu wanken, so, aber nie auseinanderzufallen. Das heißt also, das ist fantastisch. Die Band erweitert damit auf jeden Fall den musikalischen Punk-Horizont, denn das ist ja nicht nur laut und schnell, sondern lebt ja auch gerade von der Dynamik. Die Struktur dieser Stücke wurden ja ganz bewusst instabil gewählt. Die einzelnen Abschnitte prallen ja auch tatsächlich eher aufeinander, als dass sie irgendwie fließend ineinander übergehen. Und das erfordert natürlich eine außerordentliche Musikalität und ein außerordentliches hohes musikalisches Können. Und diese Band kann das. Denn all dieses ganze vermeintlich Instabile erfordert natürlich ein Höchstmaß an Genauigkeit. Also das Gegenteil von dem, was uns die Stücke so vermitteln. Und das findet ja teilweise in weniger als 3 Minuten in einem Song statt, diese ganzen Aufeinanderpralligkeiten da, ne? Und dennoch erkennt man trotz alledem auch den Punk als solches wieder. Also man kann dieses Album auch tatsächlich als Punk klar identifizieren. Es ist nur eben kein stupides Geknüppel, sondern etwas Neues, viel elaborierter als das, was Punk vielleicht gemeinhin klischeehaft so sein kann und ist. Und das ist natürlich toll. Und für diese Sendung eigentlich wieder genau das Richtige, denn diese im wahrsten Sinne des Wortes gespielte Fragilität ist großartig Und das muss man natürlich auch erstmal hinbekommen, denn es geht hier ja auch gar nicht, diesmal geht es ja gar nicht um unterschiedliche Genres, die hier aneinandergereiht werden, sondern hier geht es ja wirklich darum, den Punk auf eine neue Ebene zu hieven, also ihn zu elaborieren, sowohl lyrisch offensichtlich, das haben andere auch vorher schon gemacht, so Leute wie The Clash und so, als auch eben musikalisch, ihn sozusagen abzugraden. Und das gelingt dieser Band natürlich ausgezeichnet. Insofern bin ich, ja, ich bin schon wieder sehr angetan von dem Ganzen hier. Ich bin sehr versöhnlich in diesem Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das gefällt mir wahnsinnig gut. Ich habe so überlegt, mit was man das vergleichen könnte und dachte so, ja, weiß ich nicht, vielleicht, wenn es um die verschiedenen Parts geht, eventuell so ein bisschen proggig, aber dann habe ich wieder gedacht, nee, das ist es eigentlich auch nicht. Es ist was ganz Eigenes und das ist eigentlich großartig. Das ist, ja, es ist toll. Ich bin begeistert.
Sehr schön, ja, das war ich auch. Und wir haben natürlich hier wieder ganz besonders die Dringlichkeit, die wir so gerne mögen, sowohl musikalisch als auch lyrisch, hatte ich den Eindruck.
Ja, unbedingt.
Da musste was gesagt werden. Auch dieses Album ist im Jahre 2026 erschienen, noch gar nicht lange her. Das heißt, wir bewerten es auf unserer Skala von steht, läuft oder rennt.
Ach so, ja. Ja, das rennt.
Sehr gut. Ja, bei mir auch. Definitiv ein Anwärter auf das Album des Jahres. Hat mich sehr überrascht. Mhm. Also ich bin zwischendurch mal so mit einem Auge in den Punk-Pressespalten, wie nennt man sie, unterwegs, um zu gucken, was es Neues gibt. Aber das ist mal wirklich...
Ich ahne, es gibt ein neues Rabbit Hole.
Meinst du, Ambient ist schon vorbei?
Ja, ne? Weiß ich nicht. Gerade
raus. Schauen wir mal.
Ich bin gespannt, was kommt.
Genau. Ich muss dazu sagen, Punk ist ja, oder zumindest das, was ich immer sage, was so ein bisschen die Musik meiner Jugend ist, weil ich tatsächlich mit, will sagen 14, 15, immer mitgeschleppt wurde ins Jutze, wie man so schön sagt. Und da gab es eine Menge Punk. Ja, also wenn ich jemals eine rebellische Phase hatte, dann hatte die immer mit Punk zu tun. Deswegen ist da ein Stückchen meines Herzens immer drin.
Hieß der Laden so, wo du da warst immer?
Das Jutze? Ja, das war einfach das Jugendzentrum.
Genau. Ach, das heißt ja, verstehe. Nee, das nannte man bei uns tatsächlich einfach Jugendzentrum. Naja, wir waren nicht so kreativ.
Ja, so viele Silben kann man besoffen dann abends auch nicht mehr aussprechen. Nee, deswegen Jutze ist leichter.
Ja.
Hätten das wir war auch tatsächlich auch meine erste Begegnung mit Bielefeld übrigens. Ich hatte gerade den Führerschein und habe irgendwie vier Hanseln nach Bielefeld ins Arbeiterjugendzentrum, das AJZ in Bielefeld, ganz ikonisch, geschafft. Und da haben wir uns, wollte ich nicht lügen, ich glaube, die Schocks angeschaut. Aha. Ich glaube, es waren die Schocks. Naja, gut. Ja, so späte 70er-Punk quasi. Da, ja, das ist so ein bisschen meine Sozialisierung in dem Bereich. Aber hat super Spaß gemacht. Die Konzerte waren immer das Beste. Die Energie auf Punk-Konzerten, finde ich, ist unvergleichbar. Mittlerweile denkt ja jeder und seine Oma, inklusive Schlager, for some reason, dass sie irgendwie sowas ähnliches wie Moshpits anleiern müssen, meinetwegen. Ist okay. Aber, ja.
Wieso? Andrea Berch ist eine Frau im Leben.
Nicht, natürlich.
Die im Leben steht. Um es mal mit Stefanie zu sagen, also ich,
genau.
Ja, nee, also.
Genau. Aber es heißt ja auch nicht Moshpits. Ich hab vergessen, wie die Dinge heißen. Kreistanzen oder sowas. Ich weiß es nicht mehr.
Okay.
Irgendwie so komisch.
Hab ich noch nie gehört.
So
okay.
Ich auch nicht. Ich musste entsetzt nachfragen, wie, aber warum.
Okay.
Und warum ohne anrempeln? Wie, was ist da los?
Spannend. Ja gut, in dem Alter will man ja nicht mehr rempelig sein. Also
nein, natürlich nicht. Nein.
Das ist auch nicht gut für dich.
Ich war ja noch fit genug, um irgendwie
ja.
im Kreis zu rennen.
Naja, das muss ich sofort googeln, das ist nachher gleich mal. Also das ist ja interessant.
Gut. Ja, jedenfalls, Chancy.
Ja.
Die wissen auch, was gut ist. Da gibt es mit Sicherheit auch richtige Moshpits. Denn das habe ich tatsächlich noch nicht gesagt. Das Album ist ja auch wahnsinnig tanzbar. Also bei all der Zerbrechlichkeit. Mhm, das funktioniert weiterhin hervorragend. Also, das Album hieß Trademark, die Band Chauncey. Und es gab ein Rent von Thorsten und ein Rent von mir. Ich will immer noch Herr Martinsen sagen. Irgendwann, evolutioniere ich rückwärts zu den Ponys. Ich sehe das schon kommen.
Oha, ja.
Kommen wir zu unserem nächsten Thema, nämlich Grenzen ziehen.
Oh ja.
Das ist ein spannendes Thema. Zumal Grenzen ziehen oder zu Englisch Boundary Setting durchaus ja auch im Internet viel diskutiert wird. Mhm. Und die Grenze so zwischen gesundem Selbstschutz, wo ziehe ich meine Grenzen, wo brauche ich meine Grenzen, und zwischen auf der anderen Seite so einer sehr hyperindividualisierten Verweigerung von sich anpassen oder Empathie oder auch sozialer Verantwortung, da gibt es ein gewisses Abwägen, was heutzutage vielleicht anders bewertet wird als früher. Und ob das gut oder schlecht ist, kann man unterschiedlich bewerten. Grenzen ziehen ist auf jeden Fall was Wichtiges. Ich glaube, an der Stelle sind wir uns erstmal einig.
Oh ja, auf jeden Fall. Und zwar machen wir das ja schon als Kinder, ne? Da fangen wir schon an, Grenzen zu ziehen. Und wir machen das auch als ältere Menschen, Grenzen ziehen. Zum Beispiel, wenn es um unseren eigenen Körper geht. Da gibt es ganz strikte Grenzen, was wir mit unserem Körper machen lassen wollen und was nicht. Zum Beispiel. Nicht wahr? Und desto älter man wird, desto mehr definiert man diese Grenzen natürlich. Nicht nur körperlich, sondern eben auch insgesamt. Desto mehr versteht man ja auch, was für einen gut oder nicht so gut ist. So, ne? Und desto mehr erkennt man ja auch, was für einen gut ist und nicht gut ist. Und so weiter und so fort. Ja, es gibt natürlich im Moment so zwei große Fragen. Das eine ist, wie viel Ich braucht eine Gesellschaft? Zum Beispiel. Oder umgekehrt, wie viel Gesellschaft braucht ein Ich? Ne? Das ist immer so eine Frage. Es muss immer eine Balance sein. So, weil das eine ohne das andere nicht geht. Es funktioniert nicht ohne die Subjekte, ohne den Rückzug. Und das andere ist eben trotzdem, sich eben einzubringen in das Ganze, in die Gemeinschaft, in die Gesellschaft. Nicht wahr? Das funktioniert aber alles nur, wenn man sich zurückziehen kann. Das ist schon wichtig. Also, dass es eine Grenze gibt zum Privaten, ist ganz, ganz wichtig. Sonst funktioniert nichts mehr. Und zwar nicht nur die Demokratie nicht, sondern wir alle nicht mehr. Also wir müssen die Möglichkeit haben, uns mit Menschen zu unterhalten, ohne dass andere Menschen dem beiwohnen, wie auch immer. In welcher Form auch immer. Das ist das A und O. Weil sonst können wir niemandem mehr vertrauen. Und wenn wir uns anderen Menschen gegenüber öffnen, ist das ja das Gefährlichste, was man machen kann eigentlich. Es ist ja ein großes Wagnis. Nicht wahr? Und wenn das nicht mehr gemacht wird, weil du immer das Gefühl hast, dass noch andere Leute zuhören, zum Beispiel, nicht? Das geht natürlich nicht. Und deswegen ist das Private so wichtig. Unter anderem. Und natürlich auch, nicht nur deswegen, sondern auch, um privat wieder zu neuen Erkenntnissen zu kommen, die dann wieder in der Öffentlichkeit abgeglichen werden. Und natürlich auch abgeglichen werden müssen. Nicht wahr? Diese Balance zu halten, das ist halt die Schwierigkeit eigentlich. Also es ist eine Grenze, die wichtig ist, zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen. Also jetzt nicht wie bei Kant und Arendt gesprochen, sondern jetzt wirklich privat und öffentlich im klassischen politischen Sinne, ne? Also oder soziologischen Sinne, wie auch immer. So. Eine andere Grenze, die es gibt, ist natürlich, dürfen wir moralische Grenzen überspringen, um Gutes zu tun? Da würde Kant sagen, um Gottes Willen bloß nicht. Ja, das ist so dieser utilitaristische Ansatz, ne? Die würden sofort sagen, ja, selbstverständlich. Natürlich, unbedingt. Ja? Das ist auch eine moralische Grenze, die zum Beispiel in den USA, jetzt mal unabhängig von Trump, den lassen wir mal kurz weg, also in den Nordamerika, sagen wir mal, anders definiert wird als hier in Europa. Weil es ein anderes, ja, wir sind anders sozialisiert, es ist eine andere Kultur in dem Moment. Zum Beispiel. Und wie viele Grenzen brauchen wir, um unsere Freiheit zu schützen, ist auch ein ganz interessantes Feld. Nicht? Wie viele Grenzen brauchen wir dafür? Das ist gerade im Moment sehr spannend. Wie viele Grenzen brauchen wir, um das zu schützen und zu erhalten, was wir gerade haben? Nämlich die Demokratie. Und somit natürlich auch die Freiheit, jetzt wieder im Sinne von Hannah Arendt. Also im Sinne von Öffentlichkeit, im Sinne von Handeln, im Sinne von Polis. Wie viele Grenzen brauchen wir da? Und was für welche? Schwierig. Das sind alles Fragen, denen man sich stellen kann. Einigen Fragen muss man sich auch stellen. Nicht? bei Camus, der würde sagen, im Mythos des Sisyphos zum Beispiel, Sisyphos ist es ja richtig, die Absurdität der menschlichen Existenz. Also der Mensch sucht nach Sinn und so weiter und in einer sinnlosen Welt und scheitert immer wieder daran. Grenzen ziehen, zum Beispiel moralische, künstlerische oder persönliche, das ist für Camus ein Akt der Revolte gegen das Absurde. Der Mensch definiert sich selbst, indem er sich begrenzt. Etwa durch die Entscheidung, trotz aller Sinnlosigkeit weiterzuleben. Nicht wahr? Ich revoltiere, also sind wir.
Der Klassiker.
Der Klassiker.
Ich finde, an der Stelle wird das Ganze, also ist quasi alles ich, da gibt es keine Grenze, ich ist wichtig. Dadurch entsteht dann aber ja eigentlich erst Solidarität.
Ja.
Also, ich revoltiere, aber
genau.
Für uns sozusagen.
Mit richtig.
Uns, miteinander.
Richtig, genau. Allerdings auch wieder in Maßen. Das ist ja immer ganz wichtig bei Camus, weil diese Revolte darf niemals in eine Revolution umknicken und oder hineinbrechen. Ne? Weil Revolution ja wieder absolute Dinge macht. So. Und da ist dann, eine Revolution ist ja immer utilitaristisch, immer. Die ist ja nie was anderes. Also das ist ja immer das große Problem von Revolutionen. Ne? Deswegen war ja auch Popper so dagegen, der war ja immer so ein Reformmensch. So, ja, gut, besser werden immer, gerne, aber bitte nicht alles umwerfen. So, weil das, da lässt du immer Menschen hinter dir. Es werden immer Menschen dabei über die Wupper fliegen. So. Und da kommt dann Camus wieder um die Ecke und sagt, siehste, und jeder Mensch, der daran zugrunde geht, ist einer zu viel und da hat er recht. Also da war er das Gegenteil vom Utilitarismus. Da war er ganz bei Kant. Ganz klare Sache. Ja, und bei Arendt ist es natürlich so, ja, Grenzen sind notwendig für den öffentlichen Raum, weil durch Abgrenzung, das hatten wir gerade schon, zwischen Privatem und Öffentlichem entsteht Handlungsfreiheit. Ohne Grenzen gäbe es keine Pluralität und damit auch keine Demokratie. Das ist ja klar. Also, nicht? Wie wir heute Grenzen ziehen, zum Beispiel in sozialen Medien zwischen Fakten und Fake News, bestimmt, ob wir gemeinsam handeln können. Also, ne, Grenzen sind nicht immer Mauern, sondern Linien, die uns teilweise sogar verbinden. Nicht?
In jedem Fall. Ja. Da sind wir eigentlich wieder bei maximalem Ich, aber auch maximaler Grenze für den Einzelnen.
Genau. Genau, beim Maßhalten sind wir wieder, ne? Mhm. Das ist ja wirklich so. Also Revolte gegen willkürliche Normen auf der einen Seite, aber eben nicht als Letztbegründung. Ja, also nicht als Revolution, dass es nicht ausartet. Und wir Menschen damit zerstören am Ende des Tages. Oder eben Grenzen als Schutz zum Beispiel vor Banalität des Bösen. Auch das. Es gibt kulturelle Grenzen, Ablehnung von Nationalismus zum Beispiel. Oder Kultur als Raum des Dialogs. Grenzen als Voraussetzung für Austausch. Und es gibt natürlich auch die Selbstbegrenzung, ja, als Akt der Integrität, nicht wahr? Der ehrliche Mensch lebt im Widerspruch, so. Das ist ja was eben Hannah Arendt, dieses Zwiegespräch mit sich selbst und so weiter und so fort. Und natürlich auch Schutz der Privatsphäre hatten wir gerade schon, das gehört ja dazu. Denn nur so funktioniert ja das ist ja eine menschliche Bedingung, das ist auch die Bedingung für Demokratie halt einfach. Anders geht es nicht. Und natürlich die übliche Skepsis gegenüber den Ideologien, haben wir gerade schon gehabt. Jeder absolute Anspruch führt auf jeden Fall in den Terror. Und auch die Macht braucht natürlich Grenzen. Sonst wird Macht ganz schnell Gewalt. Weil Macht ist ja nur so lange Macht, solange sie abwählbar ist. Nicht? Wo sie nicht mehr abwählbar ist, da ist das keine Macht mehr. Da wird aus Macht dann ganz schnell Gewalt. In dem Moment, wo jemand versucht, sich nicht mehr abwählen zu lassen, sondern sich stetig wieder wählen zu lassen. Die Demokratie lebt ja vom Abwählen und nicht vom Wählen. Der Trick an der Demokratie ist ja, dass du abwählen kannst, dass du sagst, nee, du nicht mehr. Das ist ja das Tolle daran, dass wir eben nicht auf Gedeih und Verderb an eine Person gebunden sind.
Ja.
Nicht wahr? Das ist ja das Tolle.
Nicht der eine, der zufällig geboren ist.
Richtig, genau.
Für immer.
Richtig. Oder meint, sich so initiieren zu müssen, nicht wahr? Genau. Also, wir sind mit Hannah Arendt und Camus mal wieder unterwegs sozusagen. Auch die haben da eine Menge zu sagen. Und wir auch. Und mich würde natürlich wie immer interessieren, wie ihr das so seht. Wo ist eure Grenze? Und für was und wann? Wo setzt ihr eure Grenzen? Grenzen gibt es überall im Leben. Man muss sich selber Grenzen setzen, damit man nicht die Grenzen anderer überschreitet, zum Beispiel.
Ja.
Ist doch klar.
Da würde ich noch ergänzen, was sind eure wichtigsten Grenzen?
Ja.
Ich glaube, das ist für jeden was anderes. Wo ist die Grenze, die quasi dein Leben sortiert oder sicher macht oder wie auch immer?
Ja.
Die wichtigste.
Absolut. Genau. Wie wir jetzt von Grenzen zu Bier kommen, weiß ich nicht, aber eins weiß ich, wir werden jetzt eins verkosten und deswegen Bier.
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 So. Aber für diese Rubrik einen Übergang brauchen, das ist doch immer einfach nur Bier.
Ja, das stimmt. Wir sind, ja, wo sind wir eigentlich? Das
ist, in Rheinhessen sind wir.
Genau, in Reu-Hesse. Und zwar sind wir genauer gesagt an der Braumanufaktur Sander und das ist eine Privatbrauerei in Worms und das liegt südlich von Mainz, gell? Von Mainz, muss man ja sagen. So. Am schönen Rhein, gegründet von Ulrich Sander, das ist früher mal eine Winzerfamilie gewesen, die Sanders, und seit 2012 ist er eben Braumeister. Die Brauerei setzt zu 100% auf handwerkliche Produktion, vom Schroten des Malzes bis zur Abfüllung und verwendet biologisch kontrollierte Rohstoffe. Alle Biere werden nach EG-Öko-Verordnung und Naturlandrichtlinien hergestellt. Ob das nicht EU eigentlich heißen soll, weil EG gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Nun gut, lassen wir das. Es wird auf jeden Fall nach Öko-Verordnung und Naturlandrichtlinien hergestellt. Es wird 6 bis 8 Wochen bei minus 2 Grad Celsius gelagert. Das Bier ist unfiltriert. Es ist die Kategorie Pilz, logischerweise. Es hat 5 Alkoholvolumenprozente. Wir haben als Zutaten Wasser, Gersten, also Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen und zwar in diesem Fall Perle und Tradition. Wie viel Hopfenbittere es hat und wie viel Stammwürze, darüber schweigt der Künstler und die Künstlerin, das wissen wir nicht. Also, das Etikett ist schon mal sehr drollig, finde ich. Was ist das da? Was, das sieht aus wie so ein Drache oder irgend so, keine Ahnung. Oder so Feuer oder wie auch immer. Auf jeden Fall schickes Etikett, ist mal ein bisschen anders. Ne? Ganz schön gemacht. Mhm. Finde ich. Und dementsprechend ist auch der Kronkorken, der mir auch sehr gut gefällt, der im gleichen Stil gehalten ist. Sehr schön. Das Bier würde sich sehr gut machen, so eine Heavy-Metal-Band, die, wenn die das trinkt, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Das ist wahr. Aber ja, so eine, aber wirklich Heavy-Metal, so ein
Oldschool-Heavy-Metal.
Das ist auf jeden Fall ein Drache. Aber warum der da unten solche Bälle? Füße? Man weiß es nicht.
Ja, das weiß man nicht so genau.
Naja.
Naja, es ist eben, Fantasie, ne? Fantasy. So. Also, obwohl das Bier unfiltriert ist, ist es nicht ganz klar. Aber es ist auch nicht so trüb, wie man vielleicht so ein Zwickel oder so ein, wie nennen wir die immer, Kellerbier oder sonst wie. Sondern, ja, so nicht ganz klar halt. Also so leicht, also so ein Hauch trüber Bernstein, nicht? So, dann wollen wir das Ganze mal verriechen. Oha!
Früchte. Das ist so, ja, frisch, fruchtig, floral. Hm.
Riecht so nach Haribo, finde ich.
Stimmt.
Nach ganz vielen verschiedenen, unterschiedlichen Früchten.
Stimmt. Ja, das ist irgendwie so eine, also hellfruchtige Süße auf jeden Fall,
ja,
aber auch ein bisschen Zitrus.
Das ist so viel, das ist so, weiß ich nicht, Birne, Orange, Zitrone.
Mhm. Auch ein bisschen Kräuter oder so, nee, mehr so grasmäßig.
Ja. Du meinst so Wiese, ne?
Wiese, genau, ja, das war das Wort.
Ja, und dementsprechend habe ich dann immer sofort so einen Honig im Hirn auch so. Wenn so viele verschiedene.
Honig im Hirn.
Ja, ja, genau.
Titel meiner Memoiren, ja.
ja, stimmt.
Ja, spannend, ne? Auf jeden Fall mal was anderes.
Ey, voll. Pilz? Auch so ein leichter Hauch Brotigkeit. Hm. Sehr schön. Ist wirklich schön. Super komplex. Sehr, sehr spannend. Also finde ich jetzt schon mal sehr, sehr, also wirklich, also ich bin überrascht. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Ja, also dann müssen wir das ja unbedingt probieren, ne?
Auf jeden Fall.
Ja, dann Prost.
Prost.
Hm, sehr hopfig. Hm. Oh, und die Früchte kommen
sehr
durch.
Sehr hopfig. Ja, ja, und es wird ein bisschen bitter.
Mhm, schön.
Aber immer erfrischend. Mhm. Schmeckt auch recht brotig.
Ja, aber auch fruchtig.
Ja.
Trocknet ein bisschen nach, ne?
Ja, und ich finde es ist insgesamt sehr schlank irgendwie. Also. Ja.
Stimmt, hat nicht so viel Körper.
Ja.
Was für so ein Bier aus dem Süden des Landes sehr außergewöhnlich ist. Es ist von der Struktur, vom Körper her eher norddeutsches Bier. Mhm. Das ist ja spannend. Schöner Nachhall auch, der steht auch lange.
Mhm. Irgendwie spritzig auch, finde ich.
Das wird der Titel meines, naja, egal.
Okay. Ich finde, das hat so einen totalen Frühlingsvibe. Ich weiß nicht warum. Aber das ist irgendwie so frisch und Wiese und süß, aber
ja, ja.
Zitrus und ganz viel Früchte. Und,
das ist echt ein komplexes Bier, das muss man ehrlich sagen.
Mhm.
Spannend.
Ja, und die Hopfenbittere, die hält sich wirklich, das ist spannend.
Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Bier. Also das ist sehr überraschend auf jeden Fall. Das, das muss ich jetzt erstmal verkraften. Was mache ich denn jetzt damit? Was machen wir mit diesem Bier? Das ist ja wirklich außergewöhnlich gut auch, muss man ja wirklich sagen.
Ja, das ist wirklich spannend. Tja, ich bin schon fast direkt bei einer 6, also 5 auf jeden Fall.
Ja, also da bin ich aber auch. Ja, ja, definitiv. Ja, also ich denke auch, ich werde diesem Bier einen, ja, ich würde ihm 6 Punkte geben. Ja. Diesem Pilz, Nummer 1, wie es heißt. Oder Number 1 ist es eigentlich, ne?
Number 1, stimmt, das NO, ja.
Ja, Pilz Number 1. Ja, dann haben wir verkostet das Pilz Number 1 von der Braumanufaktur Sander aus dem schönen Reuhesse. Und es gab 6 Punkte von Jenny und 6 Punkte von mir. Und selbstverständlich haben wir auch das nächste Mal wieder 2 Alben, ein philosophisches Thema und am Ende auch wieder ein Bier für euch.
So ist das. Wir hören Digitalism mit Optimism. Finde ich schon gut. Dann hören wir Anthropozenum, sage ich jetzt einfach mal ganz deutsch. No ritmo da terra.
Ja, das
ist das. Aber man kann ja nicht immer nur Englisch hören, ne?
Nee, klar.
Außerdem sprechen wir über Wiederholung. Mhm. Und wir verkosten das Zöttler Goldexport.
So nämlich. Ihr schreibt uns mal, wo ihr eure Grenzen seht, wo ihr eure Grenzen habt. Und was eure wichtigsten Grenzen sind, das kommentiert ihr mal schön bei Spotify oder bei Apple Podcast oder bei uns auf der Homepage oder bei Mastodon und Blue Sky. Woanders sind wir nämlich nicht mehr. Und zwar zu Recht, wenn ich das mal sagen darf und anmerken darf. Das macht ihr mal schön und wenn ihr damit fertig seid, dann ist die Woche um, dann sind wir wieder da und bis dahin. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.